Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Wenn wir einen Schritt weiter gucken, dann investieren wir gerade in Japan einen immens hohen Millionenbetrag in dem ganzen Thema Quantencomputing unter dem Codenamen Monaca. Entwickeln wir auf ARM-Technologie einen eigenen Quantencomputing-Chip. Da erwarten wir momentan so in 2-2,5 Jahren eine Serienreife. Und die Idee ist es hier, einen Quantencomputing-Chip auf CPU-Basis, nicht wie NVIDIA auf GPU-Basis, zu entwickeln, um dem zukünftigen KI-Markt performanceseitig gerecht zu werden. Ja, der Vorteil, das auf einer ARM-Technologie zu entwickeln, ist einfach dreifach energieeffizienter als eine GPU. Eine GPU, wissen wir alle, ist sehr energieressourcengebrauchend oder verbrauchend und wir wollen da auf eine bewusst andere Technologie setzen. Da fließen sehr viele Millionen in den nächsten Jahren rein, um das serienreif zu machen. Das heißt, Fujitsu geht schon in eine andere Richtung. Neben dem klassischen Infrastruktur-IT-Geschäft wollen wir im KI-Markt der Zukunftsplayer sein und das sogar mit einem eigenen Chip und nicht einem eingekauften Chip.
Okay, ja. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ARM in den letzten Tagen so unglaublich an der Börse durch die Decke gegangen ist.
Ja, ob das mit einer, war sicherlich mit einer Gründe tatsächlich, weil ARM wird als der Wettbewerber zu NVIDIA gesehen. Ja, also zumindest die Technologie dahinter. Und ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende mit ARM. Ja, das lohnt sich nach wie vor.
Okay. Ja, das freut mich ja aus einem patriotischen Grund, weil einer der Gründer von ARM ist ja ein Tiroler gewesen oder ist noch immer ein Tiroler.
Genau.
Und treibt sich jetzt sehr intensiv da am Startup-Markt in Tirol herum.
Ah, sehr schön.
Und übrigens, seine Nichte war auch in meinem Podcast schon zu Gast. Die weiß jetzt die Folge nicht auswendig. Geht es natürlich auch um KI. Gerne nachschauen. Geht um Parity QP. So ein kleiner Verweis noch. Kleiner interner Werbeclip. Über das Thema mit den lokalen Cloud-Provider, da sprechen wir dann am besten dann noch. Das macht ihn natürlich sehr aufmerksam. Du hast es gesagt, die Generative AI, da seid ihr gerade dabei, Lösungen zu bauen, Lösungen, also Hardware plus Software. Da stelle ich mir jetzt die Frage, ist das jetzt, was für einen Ansatz habt ihr? Ist das dann einmal gedacht, um solche Themen zum Beispiel sogar on-prem ermöglichen oder rein in eurer Cloud?
Nein, also wir selber haben keine Cloud, das muss man so sagen. Also in Europa zumindest nicht. Wir setzen hier entweder auf On-Premise oder wir setzen eben auf Private Cloud-Umgebung. Ja, wir arbeiten ja mit unterschiedlichen Co-Locatoren zusammen, wo wir die Möglichkeit haben, eine Private Cloud zu bauen. Der erste Vertrag mit dem ersten Cloud-Anbieter in Deutschland ist gerade vor einer Woche unterschrieben worden. Deswegen kann man da auch schon drüber sprechen. Das ist die Plus Server. Plus Server ist Cloud-Anbieter in Deutschland. Auch dort gäbe es die Möglichkeiten, das zu tun. Auch dort testen wir wirklich KI-Applikationen aus der Cloud, momentan in einem sehr frühen Stadium. Wir haben gerade ein POC aufgesetzt. Die Server werden demnächst geliefert werden und dann werden wir dort auch sehr viel Trial and Error machen, wo wir eben KI-Applikationen aus der Cloud anbieten wollen, sowohl on-prem in der Private als auch off-prem in der Public Cloud. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, je nachdem, mit welchem Kundenszenario oder mit welchem Szenario Kunden auf uns zukommen, das wirklich dann erstmal bei uns auf dem KI-Test-Drive auszuprobieren.
Der eine oder andere Zuhörer wird sich jetzt vielleicht fragen, warum sollte man denn sowas on-prem betreiben? Ja. Das ist quasi so oldschool, ne? aber es gibt schon ein paar Gründe dafür, weil die Algorithmen sind eine Sache, was das System kann. Allerdings die Daten, mit denen man die trainiert, eine andere.
So ist es.
Also ich hoffe, es haben alle, die was zuhören, schon ein Regelwerk, wie sie in ihrer Firma umgehen mit Daten auf ChatGPT. Also wir haben es. Welche Daten da rein dürfen. Ich hoffe, ihr bestimmt auch, ja. Und natürlich hat das schon so einen Reiz, wenn man dann seine Kundendatenbank reinkippen kann, ohne dass das irgendwo in die Welt geht oder sein eigenes Ticketsystem oder so. Also es ist schon sehr verlockend.
Genau, das ist das Entscheidende. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, warum KI in einer On-Prem-Lösung Sinn, also On-Prem-Umgebung Sinn macht, ist genau dieser Grund, Security. Ja? Also ich kann ja eine KI bauen, wo ich sage, ich nutze die Daten, die allgemein im Netz verfügbar sind und lerne und nutze dann und die Maschine lernt daraus. Oder ich habe wirklich ein internes Thema, wie zum Beispiel ein Ticketing-System oder ein Chatbot, der ja auch nach und nach durch die dazu kommenden Daten lernt. Da macht es Sinn, das wirklich auch on-prem zu halten und im geschlossenen LAN, wenn man so möchte. Ja. Also für beides gibt es Pro und Contra.
Ja, okay. Und diese aktuell jetzt, die sie da zum Beispiel gerade ausliefert, das ist jetzt nur auf Grafikkarten, auf GPU-basierende KI, oder?
Nein, unser AI-Test Drive ist auf GPU-basierend in Frankfurt. Mhm. Den POC, den wir mit Plus-Server jetzt machen zum Thema KI-Lösung aus der Cloud, ist tatsächlich auf einem Intel-Prozessor basierend. Mhm. Ja, und auf ARM gibt es ja noch nichts, da sind wir noch in der Entwicklung, aber das könnte dann die Zukunft sein.
Okay, also bei Plus-Server arbeitet schon auf Standard Rack-Server.
Infrastruktur, richtig.
Okay, gut. Wobei man sagen muss, ihr habt ja schon, also nicht schon, ihr habt über Jahre gute Erfahrungen mit GPU-Servern, also das ist allein schon diese CAD-Virtualisierung, da seid ihr ja wirklich weit vorne. Genau. Das ist auch in dem Bereich tatsächlich gut aufgestellt. Ne?
Absolut, auch in dem Bereich sind wir aufgestellt. Das ist, aber da reden wir immer noch von sagen wir, klassischer, standardisierter Infrastruktur. Die ist da. Wir werden jetzt auch ab Ende Q1 24 auch Server im AMD-Bereich launchen. Das heißt, wir ergänzen unser Intel-Portfolio um AMD, um durchaus andere Kundenszenarien auch abdecken zu können. Und worauf man auch gespannt sein darf, nochmal ein kleiner Werbeblock. Unsere Eternus kriegt einen Technologie-Update um 6 Generationen. Wir werden nämlich zum Mai, Juni hin spätestens unser neues Eternus launchen, was komplett software-defined ist. Also auch nochmal im Midrange-Bereich super interessant. Dazu gibt es mehr Informationen sicherlich in den nächsten 4 bis 6 Wochen.
Ja, yes, super. Dann weißt du schon, wie die nächste Eternus in unserer Cloud erscheinen wird.
Gerne. Sehr gut.
Ja, aber gehen wir doch da mal drauf ein. Software-Defined Storage. Warum dieser Trend? Was bringt es? Warum setzt ihr da drauf?
Genau, also erstmal ist es Markttrend, das ist jetzt kein Fujitsu-Trend, muss man schon sagen. Software-Defined Storage ist deswegen interessant, weil wir natürlich eine Software-Applikation viel schneller renewen und weiterentwickeln können, als wenn du etwas ganz starr gebunden bist an einer Hardware-Infrastruktur. Unsere heute Eternus DX 100, 200, 150, 250, da kommen die ganzen, sagen wir, die Funktionalitäten aus der Hardware heraus. Das ist zukünftig nicht mehr der Fall, zumindest nicht im Midrange-Bereich. Im High-End wird eben auch die Hardware-Applikation weiterentwickelt. Aber im Midrange-Bereich macht es, um die Technologieschritte schneller und kürzer zu halten, im Software-Defined unterwegs zu sein. Und natürlich die Funktionalitätsbreite ist natürlich eher gegeben im Software-Defined Storage, als wenn wir ganz stark am Hardware gekoppelt wären. Also ein Trend, um dem Markt Geschwindigkeit mitgehen zu können.
So quasi ein Weg hin zur Storage-Virtualisierung ist ja das auch.
Ja.
Sehr gut. So habe ich jetzt noch was aufgeschrieben. Diese ersten Gehversuche, das geht zu kurz, also die ersten Versuche, die ersten POCs in den Clouds, habt ihr da auch schon welche, die man jetzt von außen, ohne groß registrieren oder groß bei anklopfen zu können, testen kann, oder sind das jetzt eher Private-Lösungen?
Nein, also wir haben ja den Vertrag jetzt letzte Woche unterschrieben. Wenn wir über Hybrid IT, oder sprichst du über KI?
In KI.
Nein, das ist tatsächlich POC für POC, also Case by Case. Mhm. Da gibt es schon die ersten Cases. Das ist kein standardisiertes Format, sondern die Anforderungen sind so unterschiedlich, die von Kunden- und Partnerseite kommen, dass wir das nur Case für Case aufbauen können. Okay. Aber die Infrastruktur ist da, also wir können jederzeit relativ schnell draufgehen und das aufsetzen.
Aha, okay, sehr schön. Das kann jeder Kunde sein, es muss jetzt nicht schon ein Bestandskunde sein, sondern jeder, der daran Interesse hat, Sehr gerne. Wendet sich an einen Partner, habe ich schon erwähnt, dass wir Fujitsu-Partner sind, also gerne auch an.
Ja, das weiß ich natürlich.
Gerne auch an Resistance wenden. Und dann können wir das einfädeln, um so die aufzusetzen. Ja, wunderbar. Jetzt hast du ja am Anfang eh schon gesagt und einige Bereiche gehandelt, dass Data Center weit mehr ist wie Hardware und Software. Du hast ja gesagt, die Security-Portfolio ausbauen. Ihr seid mit diversen Anbietern, Softwareanbietern im Gespräch. Was ist denn da euer Ansatz oder eure Hauptstoßrichtung? Was für einen Bereich wollt ihr abdecken oder welche Bedrohungen seht ihr, wo man da dringend noch Lücken schließen muss?
Genau, also wir haben zwei wesentliche Bestandteile. Eines ist eines Data Security an sich, die ich in-house habe. Ich muss gucken, dass ich meine Daten erstmal intern sichere oder schütze. Und natürlich das Thema Cyber Security, Cyberkriminalität. Ich muss mein Data Center vor externen Eingriffen schützen. Ja. Für diese beiden Fälle sind wir gerade in der Planung. Und das zweite Thema ist nicht nur die Software und die Infrastruktur dafür zur Verfügung zu stellen, sondern was passiert in einem Fall, wo ich wirklich mal Opfer eines Cyber-Einsatzes, Cyber-Anschlags werde, wenn man so möchte. Da muss es einen vernünftigen Notfallplan geben. Und ich bin davon überzeugt, dass heute vielleicht 10%, 15% der Unternehmen überhaupt einen Notfallplan haben, wie sie damit umgehen. Da geht es dann bei uns eher in die Beratung rein. Wir kommen aus der Consulting-Schiene und beraten die Kunden auch dahingehend, was passiert, wenn trotzdem mal wirklich so ein Fall passiert. Wie muss man reagieren? Welche Stellen muss man involvieren? Wo muss man anrufen? Muss man einem, in Anführungsstrichen, Erpresser nachgeben? Ja, nein. Also gibt es wirklich einen ganz ausgeklügelten Plan und da wollen wir natürlich auch Berater sein und beiseite stehen.
Das richtet sich an welche Zielkunden?
Im Prinzip jede. Ja, da gibt es sowohl KMU, Mittelstand als auch Großkonzerne. Okay. Ja, wobei wir, wenn wir von Fujitsu sprechen, in Europa uns eher tatsächlich auf Augenhöhe mit bis zum höheren Mittelstand sehen. Ja. Die großen Konzerne haben da in der Regel aufgrund der Größe, die sie haben und aufgrund der Ressourcen und der Leute, die sie zur Verfügung haben, meistens ganz gute Konzepte. Und alles, was dann darunter geht, da wird es dann, je kleiner es wird, desto schwieriger wird es für die Kunden. Das ist halt völlig normal. Ist
so, ja.
Ja, und da wollen wir nicht nur als Fujitsu, sondern zusammen mit unserem Channel, mit unseren Channel-Partnern derjenige sein, der auf Augenhöhe mit ihnen ihre Sprache spricht.
Okay. Jetzt ist in so einem Konzern ja immer ganz schön viel los, nicht? Also ich erinnere mich noch zurück an diverse Fujitsu-Foren, also das waren damals eure großen Veranstaltungen in München und vorher noch in Augsburg, wo ja zum Teil über 10.000 Teilnehmer dann da waren. Und das war da gewisse Exotik versprüht, weil dann natürlich Leute aus Japan da waren und ihre Forschungsprojekte vorgestellt haben. Unglaublich, in welchen Bereichen Fujitsu überall herum ist. Hast du noch irgendwas, was du aus der Fujitsu-Welt an Anekdoten dabei hast, an was ihr arbeitet, was spannend sein könnte? Spannend werden könnte
eines Tages. Ja, also ich meine natürlich, das Fujitsu Forum war schon wirklich ein Flagship-Event der Fujitsu in Europa. Da haben wir teilweise 15.000 Besucher über 3 Tage. Wir haben unser Event-Konzept umgestellt auf Think Global, Act Local. Ja, dieses Fujitsu Activate Now, so wie es jetzt heißt, findet jetzt im Oktober immer in Japan statt. Wir wollen zukünftig, also auch schon in diesem Jahr, mit einigen ausgewählten Partnern, 30, 40 Partnern, dann das Forum in Japan besuchen, dass auch unsere Kunden und Partner verstehen, was die japanische Mentalität mit sich mitbringt und warum manchmal Dinge etwas länger dauern in einem japanischen Unternehmen als in einem amerikanischen Unternehmen und was das für Vorteile mit sich bringt, was für welche Nachhaltigkeit das mit sich bringt. Ich glaube, das kann man nur lernen und verstehen, wenn man vor Ort gewesen ist und mal eine Woche in Japan mit Japanern verbracht hat. Das ist sicherlich da ein bisschen Heranführen der unterschiedlichen Kulturen und Mentalitäten. Ansonsten muss ich sagen, ich fühle mich nach wie vor sehr, sehr wohl in einem japanischen Unternehmen, weil wir sehr ausgeprägt an einem Wertesystem festhalten. Ja, und das ist etwas, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist für mich ein ausschlaggebender, eines der wichtigsten Gründe, warum ich immer noch in einem japanischen Unternehmen tätig bin. Weil auch für mich das Wertesystem sehr, sehr wichtig ist. Und das beschreibt ja auch ein Stück weit das, was du vorhin gesagt hast, nämlich das starke Channel-Commitment, die Beständigkeit, die Nachhaltigkeit in der Betreuung. Das ist das, worauf wir auch in Zukunft setzen werden.
Ja. Also das kann ich nur als Partner von Partnerseite auch bestätigen. Jitsu ist eine der wenigen japanischen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, was schaut ist. weil eben gerade diese Beständigkeit, die kann natürlich auch hier ein bisschen nervig sein, man weiß, das Zeug ist eigentlich fertig, aber da fehlt doch irgendwas, ein Blödsiegel. Auf der anderen Seite, das morgen so, anders so und alle Hundspotter und anderen Ansprechpartner oder heute Channel-Strategie, morgen dann doch wieder direkt.
Genau.
das kennt man eher von den Amis und auch von den Chinesen, die da recht, sag mal jetzt pragmatisch vorgehen, aus ihrer Sicht halt und damit viel Porzellan zerbrechen, was extrem schade ist. Aber wir bewegen uns zwischen den Welten und das finde ich echt spannend, dass ihr da wirklich runterfahrt. Ich habe es immer schon spannend gefunden, wenn da die Leute aus Japan Vorträge gehalten haben, allein diese Vorträge und die Gespräche an den Ständen sind ja drei Welten gewesen.
Das sind Welten zwischen, das ist richtig. Ja, aber das ist auch eine Mentalitätsgeschichte, muss ich sagen. Ich bin ja schon im Rahmen meines Jobs öfters in Japan gewesen. Also man braucht erstmal schon mal 3 Tage Anlauf, um sie auf Vertrauensbasis zu bauen, um endlich über Business sprechen zu können. Ja, die ersten 3 Tage redet man um den heißen Brei herum und abends lernt man sich kennen. Und da reden wir nicht kennenlernen, heißt Familie, Kinder, Hobbys. Also man muss sich erstmal richtig als Mensch kennenlernen, bevor man miteinander Geschäfte machen kann. Was ja auch, ne, positiv ist, wie ich finde. Denn am Ende werden die Geschäfte zwischen Menschen gemacht. Und da sitzt auch der Japaner, sowie auch der Deutsche, auf das gleiche Medium. Das finde ich ganz gut.
Ja. Spannend, ja. Ja, cool. Ihr hattet ja auch so Ausflüge, ja, zumindest die Japaner in die Medizintechnik. Sind das jetzt Themen, die nach wie vor nur in Japan betrieben werden? Oder gibt es jetzt, nachdem das CCD weg ist, wieder neue Bereiche, die jetzt aktuell in Europa noch nicht so vertreten sind?
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.